Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte, und erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Vielen Dank für das Lesen des heutigen Bibeltextes. Wir haben es gehört, die Übersetzung funktioniert nicht. Nicht nur auf Englisch funktioniert es nicht, sondern auch auf Hochdeutsch und Ukrainisch. Deshalb werde ich die Predigt heute in Hochdeutsch halten. Und an dieser Stelle wieder einmal, was diese Techniker alles machen, tagelang arbeiten die, machen alles so wunderbar, dass der Ton klappt, dass die Übersetzung wieder klappt mit der neuen Datei, mit der neuen Infrastruktur, dass das Livestream klappt mit einer wunderbaren, ausgezeichneten Qualität. Und das sieht man alles nicht, wenn man hier am Sonntagmorgen einfach sitzt. Und deshalb mal ein ganz herzliches Dankeschön, ein großer Applaus. Ja, ihr habt den Text gehört und bestimmt habt ihr ihn auch schon mehrmals selbst gelesen zu Hause in der Zeit mit Gott. Mich würde schon interessieren, wie ihr diesen Text bisher verstanden habt. Weil er wirft da schon einige Fragen auf. Und manchmal, mir geht es so, ist einfach der einfachste Weg, man überliest das und man kommt gleich zu den nächsten Versen, die man dann versteht und die man dann wieder anwenden kann. Also, stellt jetzt euch mal vor, da draußen, da sind die Halbgeschwister von Jesus und da ist seine Mutter in der katholischen Kirche, die verehrte heilige Mutter Maria. Und die sind da draußen und die wollen mit Jesus sprechen, dem Sohn, mit dem Halbbruder. Und jetzt, Jesus ist am Reden und man sagt es ihm, die wollen ihn sprechen. Und dann sagt er: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Eigentlich sagt er praktisch: Das ist gar nicht meine Mutter, das sind gar nicht meine Geschwister. Und dann wendet er sich den Jüngern zu und sagt: Das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Eigentlich eine unglaubliche Aussage. Und jetzt ist die Frage: Wie haben wir das zu verstehen? Also auf den ersten Blick könnte man das so interpretieren: Geht Jesus auf Distanz zu seiner leiblichen, angestammten Familie? Und warum? Weil sie nicht gläubig sind, weil sie nicht in allen Teilen Gottes Willen tun? Und stattdessen betrachtet er die Glaubensgeschwister. Wir sprechen ja in unserer Gemeinde auch von Glaubensgeschwistern, also Geschwister. Betrachtet er die Glaubensgeschwister als Geschwister und die Glaubenseltern als Glaubensvorbilder, als geistliche Eltern? Bestimmt gegen diesen zweiten Satz haben wir nichts einzuwenden. Das ist wunderbar. Das ist schön, wenn in einer Kirche die anderen zu Glaubensgeschwistern werden. Und Vorbilder, die müssen nicht unbedingt alt sein. Man kann auch Vorbilder haben, die jünger sind als wir selber. Und Vorbilder in einer Art zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Das ist wunderbar. Aber wenn Jesus jetzt das sagt, wenn er zu den Jüngern sagt, das ist meine Mutter, dann dürfen wir doch schnell uns überlegen, ja, wer waren die Jünger? Und dann merken wir vielleicht, ja, wir haben nicht so geistliche Geschwister, wie Jesus diese hatte. Also die Jünger, die waren dann schon auf einem hohen geistlichen Niveau. Ich zähle Ihnen kurz etwas davon auf. Zum Beispiel beim Sturm auf dem See, da musste Jesus den ängstlichen Jüngern sagen, ihr Kleingläubigen. Oder Petrus, eine andere Seesituation. Petrus schaute auf die Wellen und drohte tatsächlich unterzugehen, weil er nicht vertraute. Oder der Konkurrenzkampf der Jünger. Wer hat den Vorrang in der Ewigkeit? Wer darf ganz nahe, am nächsten bei Jesus stehen? Oder ganz ähnlich, als sie sich unterhielten, wer ist der Größte unter ihnen? Oh, geistliche Themen dieser Jüngeren. Da können wir nicht mithalten. Und dann selbst ein Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, der alles bereitet hat. Selbst ein Johannes der Täufer, der dann plötzlich im Gefängnis steckt, der ließ dann fragen, bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Auch er zweifelte. Und schließlich der Tiefpunkt. Petrus verleugnet Jesus. Judas verkauft ihn, verrät ihn. Und dann in Matthäus 26, Vers 56 lesen wir, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Stellt euch mal das vor. Das zu solchen Menschen sagt Jesus, das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Unglaublich. Weshalb diese Aufzählung von mir? Ich möchte es noch mehr auf den Punkt bringen. Die sind nicht zufällig gekommen, diese Jünger. Jesus als Sohn Gottes, er hat sie einzeln auserwählt. Er hat sie auserwählt, er hat zu jedem Einzelnen gesagt, du bist, komm mit mir, folge mir nach. Und das war nicht irgend so ein billiges Mentoring oder irgend so ein Treffen alle halb Jahre mal eine Stunde. Das muss man sich vorstellen, die Jünger, die waren 3 Jahre praktisch Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Und Jesus war nicht ein Anfänger im Thema Jüngerschaft. Jesus war schlichtweg der Lehrer als Sohn Gottes. Möge uns das helfen, wenn wir an uns selbst denken, wie es uns geistlich geht, wie wir vielleicht manchmal auch unsere Wellenbewegungen haben, unsere Tiefs haben. Möge uns das in Erinnerung bleiben, auch wenn wir an unsere Mitgeschwister in der Kirche, in der Gemeinde denken, dass wir gnädig sind zueinander, wenn irgendwas nicht so kommt, wie wir uns das vorstellen. Jesus hatte auch Geduld. Und er in diesem Wissen, was da alles geschehen wird, hat er trotzdem gesagt, das sind meine Geschwister, das ist meine Mutter. Aber jetzt wieder zurück zu dieser etwas provokativen Frage, die man aus diesem Text oder Aussage, die man aus diesem Text herausnehmen könnte. Geht auf Distanz zu eurer leiblichen Familie. Zu denen, die noch nicht gläubig sind oder die noch nicht in allen Teilen Gottes Willen tun. Ist das die Aussage von Jesus in unserem heutigen Text? Ich nehme es vorweg. Nach der Gesamtaussage der Bibel kann das nicht so gemeint sein. Eine seriöse Bibelauslegung, die fragt nach dem Kontext. Die bezieht die ganze Bibel, die ganze Aussage der Heiligen Schrift mit ein. Und wir müssen uns jetzt einfach der Situation bewusst sein, in der Jesus stand, als er das sagte. Also, da waren so viele Leute, die wollten seine Predigt hören. Das Haus war, oder das Areal, oder wie auch immer, es war randvoll mit Menschen. Niemand mehr konnte hereinkommen. Deshalb kamen ja auch die Geschwister nicht herein und die Mutter, die leibliche. Die waren draußen und die wollten jetzt Jesus etwas Wichtiges sagen. Und deshalb bitten sie eine Drittperson, sie soll doch hereinkommen und sie solle doch Jesus sagen, er soll nach draußen kommen. Und stellt euch jetzt das mal vor, im Jahr 2026, wir haben den Bundespräsident Parmelin und der hat eine große Ansprache vor Tausenden von Menschen. Oder vielleicht für euch Jüngere ein passenderes Beispiel. Taylor Swift ist im St. Jakobspark ausverkauft, alle Ränge voll. Und die sind jetzt mittendran zu reden, zu performen. Und jetzt kommt da jemand und sagt, du Guy Parmelin, deine Mami steht da draußen, du sollst schnell rauskommen. Und deine Geschwister, könnt ihr euch vorstellen, also das muss schon mal peinlich sein. In einem gewissen Alter ist das sowieso, ist alles peinlich, was die Eltern sagen. Und dann noch vor so vielen Leuten, unglaublich. Und dass das dann so eilt, dass man dann nicht wenigstens noch das Konzept abschließen kann. Und dann, ja, dann hat Jesus gerne Zeit. Aber dass das so eilt, ist eigentlich unglaublich. Was bloß wollten die Geschwister, wollte die Mutter von Jesus sagen? Wir lesen das genau in diesem Text nicht, aber man kann es mit ziemlicher Sicherheit interpretieren, was sie sagen wollten. Es ist nämlich gemäß dem Markus-Evangelium, wir haben jetzt heute den Text im Matthäus gelesen, und es ist ein sehr sicherer Text, er ist uns in 3 von 4 Evangelien wiedergegeben. Und im Kontext vom Markus-Evangelium, da lesen wir, dass ein Gerücht rumgegangen ist, und das ist auch zu den Leiblichen, zur leiblichen Familie von Jesus gekommen, das Gerücht, Jesus sei daran, den Verstand zu verlieren. Und Jesus sei, ja, er sei irre geworden, oder es steht sogar, er sei vom Satan, vom Obersten der Dämonen besessen. Und irgendwie kann es sein, dass diese Halbgeschwister, man nimmt auch an, zu diesem Zeitpunkt waren sie selber noch nicht gläubig. Wir lesen das in Johannes 7, Vers 5. Die haben einfach nicht verstanden, was da abgegangen ist. Und die haben offenbar diesem Gerücht geglaubt. Und die haben gesagt, wir müssen da Jesus rausnehmen, bevor noch Schlimmeres passiert, bevor er völlig überschnappt. Wir und wir holen ihn da nicht aus der großen Menge raus und alle sehen es, wir lassen ihn da rausrufen und dann fällt einfach Jesus plötzlich, dann fällt er, wir schützen ihn, wir wollen nur das Beste für ihn, so kann man sich das vorstellen. Und dann eben, ich lese Vers 48 und Vers 49, Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Wir haben es bereits gehört, die Jünger sind alles andere als vollkommen und wie wunderbar und gnädig ist Jesus ihnen. Und wenn wir jetzt noch die Abstufung machen, wenn Jesus sagt zu den Jüngern, das ist meine Mutter einerseits und das sind meine Geschwister andererseits, dann sehe ich da auch wie eine Hierarchie. Also Jesus schaut, und das ist eine unglaubliche Demütigung, Jesus schaut hoch zu gewissen Jüngern, betrachtet sie als meine Mutter über mir, der ich besonders zuhöre. Und seine Geschwister, Jesus als seine Geschwister, er sieht sie auf gleicher Augenhöhe wie er, der Sohn Gottes. Unglaublich, unglaublich. Das möge uns ermutigen, dass wir auch nicht abwertend, nicht abschätzig auf andere schauen, die irgend vielleicht eine Not haben. Und es möge auch uns ermutigen, zu uns selbst zu stehen, nicht sagen, ach, wenn dann das und das, wenn ich das alles verstanden habe, wenn ich in dieser Haltung bin, dann kann ich Gott dienen in der Gemeinde, dann kann ich diese neue Aufgabe übernehmen, aber ich bin da noch zu wenig weit. Nein, lasst uns selbst annehmen, so wie Jesus uns annimmt und lasst uns den Dienst tun, zu dem wir berufen sind. Und wir wissen heute natürlich, wir haben einen Wissensvorsprung. Nicht so wie die Mutter, die zwar schon, das denkt man dann schon, sie wurde ja vom Engel eingeweiht mit der Zeugung. Aber nehmen wir jetzt mal einfach die Geschwister, die Halbgeschwister von Jesus. Die wussten einfach noch zu wenig über Jesus. Und diesen Wissensrückstand, den haben wir nicht. Wir wissen mehr. Wir wissen, Jesus, der war nicht von einem Dämon besetzt. Überhaupt nicht. Und dieser Jesus, der hatte eine ganz einmalige Aufgabe auf dieser Welt. Wirklich einmal. Einmal sandte Gott jemand vom Himmel, seinen Sohn Jesus, auf diese Welt. Dem Auftrag, schlussendlich zuerst Gemeinschaft zu haben, auf Gott hinzuweisen, die Lehre zu vermitteln und dann alle Schuld der Menschen auf sich zu laden und stellvertretend für die Menschen sich am Kreuz bestrafen zu lassen, damit alle, die das glauben, gerettet werden und dann ewig mit Gott Gemeinschaft haben. Das, diese einmalige und ganz besondere Aufgabe. Und das wussten eben, wie gesagt, die Halbgeschwister nicht. Und jetzt kommen wir zu uns. Wenn du als an Jesus gläubige Person von jemandem gebremst wirst, so wie jetzt Jesus, der wurde wie ausgebremst. Die wollten ihn rausnehmen. Die wollten ihn rausnehmen aus dieser Mission, die er kriegte von seinem himmlischen Vater. Man muss sich das vorstellen. Sie meinten es zwar gut, aber sie wollten, dass dieses Projekt abgebrochen wird. Der ist von einem Dämon besessen. Der ist irre. Und jetzt, wenn du als gläubige Person von irgendeiner Person, sei die nun gläubig oder sei die nicht gläubig, wenn du da ausgebremst wirst und man dir sagt, ja, mach das nicht, mach diesen Dienst nicht, dann würde ich mal erstens empfehlen, hör dir das an. Schlag nicht gleich alles in den Wind und sag, ach, was, die wissen nichts. Dann prüfe das. Wenn sie gläubig sind, wenn sie dir nahestehen, wenn sie dich schon lange kennen, seien sie nun aus deiner leiblichen Familie oder aus deiner geistlichen Familie, spielt gar keine Rolle, dann hör dir das mal an und prüfe das vor Gott. Ob da irgend vielleicht ein Kern Wahrheit in sich ist. Und dann aber, wenn du siehst, nein, dass die verstehen das nicht, da muss ich, da darf ich diesen Weg gehen, dann geh diesen Weg. Dann lass dich wie Jesus, dann lass dich nicht beeinflussen von diesen, sag ich mal in Anführungszeichen, leiblichen Halbgeschwistern. Mir kommt in diesem Zusammenhang die traurige Geschichte in den Sinn meines Rektors an der theologischen Ausbildungsstätte. Der lebte zu Hause, der glaubte ganz neu an Jesus und er hatte auch schon die Vision, wirklich in den Dienst, in den vollzeitlichen Dienst für Jesus zu gehen. Und die Eltern, die sagten, entweder folgst du Jesus nach, aber dann hast du keinen Platz mehr hier zu Hause, dann musst du gehen, oder du sagst Jesus ab und dann sind wir weiterhin Familien. Und schweren Herzens hat er sich für Jesus entschieden. Er hat die wenigen Habseligkeiten, die er hatte, in einen Koffer gepackt und das ist mir geblieben, wie er von zu Hause mit diesem Koffer zum Bahnhof gegangen ist, alleine. Es hat ihm niemand Tschüss gesagt, es hat ihn niemand begleitet. So traurig, so traurig. Ja, manchmal ist das ist vielleicht eine krasse Geschichte. Ich hoffe nicht, dass wir das so erleben müssen. Ja, manchmal kann es so sein. Und aus dieser Geschichte heraus ermutige ich uns Eltern, auch hier wieder, sage ich mal, in erster Linie die leiblichen Eltern, aber auch die geistlichen Eltern, ermutige ich uns als Eltern, unsere Söhne, unsere Töchter auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen, großzügig zu sein, sie zu fördern, sie loszulassen. Und bei sogenannten guten Ratschlägen weise zu sein und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und wer weiß, vielleicht haben auch unsere Kinder einen Auftrag, einen speziellen Auftrag, den wir nicht verstehen. Also lasst uns nicht nur auf unsere eigene Erfahrung, auf unseren eigenen Verstand und unsere Vorstellungskraft bauen. Lasst uns größer denken und lasst uns unsere Jungen wirklich ziehen für den Weg, den Gott ihnen bereitet hat. Und gleichzeitig ermutige ich auch die Jungen. Gut gemeinte Aussagen von Menschen, die euch sehr lange schon kennen. Und auch hier müssen nicht zwingend die leiblichen Verwandten sein. Diese Aussagen ernsthaft zu prüfen und dann aber geistgeleitet und in der Verantwortung vor dem allmächtigen Gott schlussendlich den Weg eigenständig zu gehen. Übrigens ist mir aufgefallen, in der stillen Zeit kam ich vor einigen Tagen zu diesem Text. Jesus musste sich schon früher mal abgrenzen vor seinen Eltern. Damals, als er 12-jährig war, sie waren auf dem Fest in Jerusalem. Und irgendwann war das Fest vorbei, alle zogen wieder nach Hause. Und bei dieser Heimreise, dieser mehrtägigen Heimreise, da fehlte ja plötzlich dieser 12-Jährige, dieser Minderjährige, Jesus. Und wir lesen dann, als sie ihn gefunden hatten, beim Tempel, bei den Priestern, sagte Mutter Maria, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Seht ihr, auch Maria hat es offenbar nicht verstanden. Wir sind nicht Gottes Kinder nach unserer Abstammung, wir alle nicht. Wir haben irgendeinmal, ist uns Jesus begegnet als Retter, als Herr. Wir sind nicht Gottes Kinder nach Abstammung, sondern aus Überzeugung. Jesus hat zu uns geredet. Ihm wollen wir dienen und seinen Willen wollen wir mehr und mehr tun, wie das Jesus ja auch gesagt hat in diesem Text. Und diese Aussage, das ist nur eine ganz kleine Klammer, die hat auch noch eine prophetische Komponente. Wenn Jesus jetzt auf der einen Seite sich ein Stück weit hier von dieser leiblichen Familie abgrenzt und sich der geistlichen Familie zuwendet, und zwar dieser geistlichen globalen Familie, das ist eine erste Andeutung von Jesus, das Heil ist nicht nur für seinen Stamm, für seinen jüdischen Stamm, den einen Stamm oder die 12 Stämme von Israel, vom Volk Israel, sondern das Heil wird rausgehen. Jesus ist für alle gestorben, er ist für die Heiden gestorben, egal von welchem Stamm, von welcher Ethnie, allen gilt dieses Angebot. Und so entsteht tatsächlich eine neue Familie, eine geistliche neue Familie, die alle umfasst, die das verstanden haben und das angenommen haben. Wir haben ja den Kernauftrag unserer Gemeinde definiert, zusammen wachsen. Da ist uns ganz wichtig, dass wir geistlich wachsen, dass wir miteinander wachsen, dass wir auch zusammenwachsen. Wir als einzelne Individuen, dass wir zusammenwachsen. Und dabei erforschen wir, wie hat Jesus Jüngerschaft verstanden. Und ihr habt den Titel gesehen von heute, eine neue Familie. Und wenn wir jetzt das, was wir, und ich komme jetzt schon zu den Schluss, zur Schlusszusammenfassung, wenn wir das, was wir jetzt gehört haben, so einbeziehen, was will uns Jesus sagen? Mal einmal, wachsen heißt, sich an Gott, an seinem Wort, am Reden des Heiligen Geistes zu orientieren. Das, was uns Mitmenschen sagen, prüfen und das Gute behalten und gegebenenfalls uns eben abgrenzen. Und dann, wenn Jesus von seinen unvollkommenen Jüngern sagt, sie seien seine Mutter und seien seine Geschwister, dann heißt das für uns jetzt im Zusammenhang mit Zusammenwachsen, dann heißt das auch von anderen, ebenfalls unvollkommenen Christen lernen. Und gleichzeitig heißt es für uns, die wir auch unvollkommen sind, wir dürfen auch anderen geistliche Eltern sein. Wir dürfen andere begleiten, ein Stück weit auf ihrem Weg. Also merkt ihr, das ist gegenseitig, das ist eine Wechselwirkung. Da sind nicht die einen besser als die anderen und niemand ist perfekt. Und das Ganze, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Wenn wir denken, Jesus war als Gottes Sohn, hatte im engen Jüngerkreis nur 12 Personen als Gottes Sohn. Nur 12 Personen. Also, und wir sind da sehr viel mehr eingeschränkt. Und da können wir nicht alles machen. Und für das, wo wir in andere investieren wollen, ist es richtig, uns da wirklich Zeit zu nehmen. Wenn jetzt Jesus sich von diesen, sage mal, noch nicht gläubigen Halbgeschwistern abgrenzt, dann doch noch die Frage, heißt das, wir sollen uns von Menschen, die wir begegnen, denn wir begegnen in unserem Alltag, in unserer Freizeit, die noch nicht gläubig sind, sollen wir uns von denen distanzieren? Und da sage ich ganz klar, nein, nicht abgrenzen, insofern abgrenzen, wenn uns das nicht gut tut, wenn uns Menschen wegziehen wollen vom Glauben, dann ja, so wie das Jesus auch gemacht hat, aber diese Menschen sehen als Menschen, die noch verloren sind, die diesen Frieden mit Gott noch nicht gefunden haben, die noch nicht erkannt haben, wie sie von Gott geschaffen sind, von Gott wunderbar gemacht sind, von Gott geliebt sind. Mit diesen Menschen Gemeinschaft pflegen, damit sie das alles verstehen können und auch annehmen können. Dass sie auch zu Jünger werden. Dass sie zu Jünger werden, um nicht für sich selbst gerettet zu sein, sondern dass es weitergeht. Multiplikation. Neue Menschen, die zu Jesus finden, die haben wieder ein anderes Umfeld, die haben wieder ihre Familie, ihren Beruf, ihre Hobbys. Dass sie wieder das, was sie jetzt verstanden haben, in ihrem Umfeld weitertragen können. Und dieses Engagement, das wir, wo wir den Auftrag haben in der Bibel, andere zu begleiten, zusammenwachsen, das gilt, ich sage jetzt das, in erster Linie unserer angestammten Familien. Also dann pointiert, sage ich ganz pointiert, diese Abgrenzung von diesen Menschen, nein, von dieser eigenen Familie, nein, sondern wir wollen investieren in sie, besonders wenn sie noch nicht gläubig sind, ganz besonders. Weshalb darf ich das so pointiert sagen? 1. Timotheus 3, Vers 4. Da sagt Paulus von Menschen, die in der Kirche mitarbeiten, in der Gemeinde, sie müssen sich in vorbildlicher Weise um ihre Familie kümmern und ihre Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Und dann ein Kapitel später, da haut er noch einen obendrauf, wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Habt ihr das gehört? Es ist ein unglaublicher Auftrag. Nicht, und das ist jetzt eben die Schlussaussage von heute, eine neue Familie, das heißt nicht, wir vergessen unsere leiblich angestammte Familie. Und die neue Familie ist jetzt unsere geistliche Familie. Ja, das ist es auch. Aber der große Wunsch, das große Anliegen, dass auch diese Familie da draußen, diese Halbgeschwister, die noch nichts verstanden haben, diese Eltern, die wieder vergessen haben, dass die eben auch zur neuen geistlichen Familie werden. Und dass auch in einer Familie, in einem Familienkontext, dass diese Familie neu wird, neu deshalb, weil sie Jesus erkennen, was er getan hat und was er tun will. In diesem Sinne wünsche ich uns eine neue Familie, geistlich in der Gemeinde, aber auch, dass die Investition in die eigene Familie, lasst uns Zeit nehmen dafür. Lasst uns Zeit nehmen. Es ist ein Geschenk. Paul hat es so gut gesagt. Es ist ein Geschenk, wenn wir eigene Kinder haben, wenn wir Eltern haben, wenn wir weitere Familienangehörige haben. Lasst uns Zeit nehmen für sie. Lasst uns sie nicht vergessen. Lasst uns beten für sie, dass sie alle zum Glauben finden, dass sie bis ans Lebensende durchhalten und wir uns einst in der Ewigkeit wiedersehen. Amen. Ich bete. Ja, himmlischer Vater, du bist unser himmlischer Vater, Jan. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass wir durch dich, Jesus, einen neuen geistlichen Vater kriegen, neue Geschwister kriegen. Und das ist ja das Schöne, dass auch Menschen, die vielleicht jetzt heute da sind, die im Livestream hören, die keine Familie haben, dass sie wissen, ja, aber eine geistliche Familie habe ich. Einen ewigen Vater, einen guten ewigen Vater haben wir. Und da möchten wir dir danken dafür. Und hilf uns, mit unseren Geschwistern umzugehen, mit all ihren Begrenzungen. Hilf uns, mit uns umzugehen und hilf uns, dass wir Teil sein dürfen, dass diese Familie erneuert wird, geistlich erneuert wird, zu Hause und auch in der Kirche. Amen.